Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Es ist tatsächlich ziemlich genau 10 Jahre her, dass wir hier in unserem Studio in genau der gleichen Konstellation in der Plattform gesessen haben. Am Mikrofon für Free FM ist Rainer Markus Walter und bei uns zu Gast ist heute die Leiterin des Stadthaus Ulm, Carla Niedrath. Sie begleitet den Weg des Hauses seit seiner Eröffnung im Jahr 1993, anfangs als Organisationsleiterin und seit 2005 als Leiterin. Somit ist sie also die kompetente Person, wenn es darum geht, den Weg des von dem renommierten Architekten Richard Meyer entworfenen Gebäude auf dem Münsterplatz vom Ulmer Zankapfel zum Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung zu erzählen und natürlich auch einen Ausblick auf die Programmpunkte 2020 zu geben. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Carla.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, schön, ne? Nach 10 Jahren.
Das kann gar nicht sein. So das jung, wie wir uns fühlen, ja. Kann das keine 10 Jahre her sein.
Nein, es ist eine Zeit, Schleuse, da stimmt irgendwas nicht mehr. Carla, du wandelst seit nunmehr 27 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, durch dieses Haus. Kennst mit Sicherheit jeden noch so kleinen Winkel und hast wahrscheinlich an die, ich nehme mal an, rund 100 von Hunderten von Ausstellungsumbauten erlebt, zahllose Veranstaltungen und Wandlungen. Sag mal, gibt es eigentlich noch Momente, an denen dich das Haus überrascht oder du gar neue Seiten entdeckst?
Ja, tatsächlich. Zum einen ist wichtig zu wissen, dass mein Büro nicht im Stadthaus drinnen ist. Ich bin also nicht ständig in dem Gemäuer, sondern ich sitze in einem anderen Haus und ich muss auch immer ins Stadthaus reingehen, wenn ich dort vor Ort was schauen will, was machen will. Das macht was mit der Beziehung von mir zum Stadthaus natürlich schon aus. Und ich gebe ja regelmäßig Führungen durchs Haus und wenn Leute da sind, die nicht aus Ulm kommen oder wenn Leute mitgehen bei einer Führung, die Ulm nicht kennen ohne Stadthaus, dann stellen die manchmal ganz überraschende Fragen zu dem Haus. Und die überraschen mich dann auch so, dass ich beim Bemühen um eine Antwort tatsächlich auch immer mal wieder neue Seiten, neue Akzente finde oder neue Sichtweisen aufs Stadthaus plötzlich mit Leuten teilen kann. Das ist ganz spannend. Also da lebt immer irgendwas.
Also auch nach so langer Zeit.
Ja, doch.
Durchaus, okay. Mhm. Ja, und genau über diese lange Zeit wollen wir nachher auf jeden Fall oder jetzt gleich dann auf jeden Fall auch sprechen und natürlich auch so ein bisschen über die Aufgabe und über die Art der Veranstaltung und vor allem der Ausstellung. Das ist ja euer Schwerpunkt, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf, reden. Ja, dann würde ich sagen, jetzt machen wir einen ganz kurzen Musikbreak und dann tauchen wir ein in die Geschichte des Stadthauses am Münsterplatz. Die Plattform auf der 102,6 Megahertz. Heute bei uns zu Gast ist die Leiterin des Stadthaus Ulm, Carla Niedrath. Carla, du bist tatsächlich seit den ersten Tagen des großen weißen Baus am Münsterplatz Teil des Teams, das sich um die Bespielung und die Organisation der Veranstaltung kümmert. Bevor wir gleich über die Geschichte des Gebäudes und seines Werdegangs sprechen, interessiert mich dann aber doch eigentlich, wie bist du eigentlich nach Ulm bzw. zum Stadthaus gekommen? Wie war das dann? Bist du da vom Himmel gefallen und dann haben die gesagt, das ist genau die Frau, die wir im Stadthaus haben wollen, oder?
Es ist nicht ganz an Haaren herbeigezogen, ungefähr sowas. Also ich bin nach Ulm gekommen, weil ich hier am Theater anfangen konnte, in der Dramaturgie und in der Öffentlichkeitsarbeit. Das war in Mitte, Ende der 80er Jahre. Und dann habe ich eben am Ulmer Theater gearbeitet und dann bin ich weg ans Nationaltheater nach Mannheim, habe mich aber in der Zwischenzeit verliebt gehabt hier in Ulm, habe geheiratet und ich habe dann aber in Mannheim gearbeitet und bin halt immer wieder so eine Wochenendbeziehung, ne, nach Ulm zurückgekommen. Und dann habe ich den damaligen Kulturamtsleiter, den Dr. Gerner, ich weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert, habe ich dann gefragt, sehr geehrter Herr Dr. Gerner, wenn es mal was gäbe in Ulm, wäre es ganz toll, wenn Sie mir Bescheid sagen würden. Und ich habe komischerweise am richtigen Tag genau diesen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, manchmal hat man ja einfach Glück. Es einfach der Zeitpunkt, das war einfach Glück. Jedenfalls hat der Herr Gerner meinen Brief bekommen und mich sofort angerufen und gesagt, wir brauchen dringend jemand für irgendwas zu organisieren. Und dann dachte ich, okay, das ist der Wink des Schicksals, und habe im Theater aufgehört tatsächlich, weil das Privatleben wichtiger als das Theater zu dem Zeitpunkt, und bin dann nach Ulm zurückgekehrt, um hier dieses Klosterfestival Wiebling zu organisieren. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch dran erinnert. Und dann war ich eben da und habe da organisiert Ausstellungen und Klosterkonzerte und alles Mögliche. Und in der Zeit hat die Stadt Ulm das Stadthaus aufgebaut, und die Eröffnung des Stadthauses im November 93 wurde vorbereitet. Und dann ist, wie soll man es anders sagen, dann ist in der Stadtverwaltung Ulm den Zuständigen aufgefallen, dass eigentlich niemand da ist, der das irgendwie organisiert, weil man muss ja was organisieren. Du musst ja dich kümmern, du musst ja etwas organisieren. Es muss ja jemand da sein, der das alles macht. Und dann war ich halt da gerade.
Zum richtigen Zeitpunkt.
Und dann haben die mich gefragt, könnten sie sich vorstellen, dass sie uns die Stadthauseröffnung auch organisieren? Und ich sagte, ja, klar, so mache ich, ja.
Kann man machen. Ne?
Und so ist es passiert. Und seitdem bin ich halt da.
Ja, war eine folgeschwere Bewerbung. Ne? So, ja. Kann man so sagen.
Ne? Kann man so sagen.
Okay, also jetzt bist du im Stadthaus und ja, nicht den ganzen Tag, wie wir gehört haben, sondern hast dein Büro außerhalb, darfst es immer wieder von außen angucken und drauf hinlaufen. Aber jetzt lass uns mal über die Vorgeschichte reden. Es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass das jeder weiß. Und tatsächlich wurde ja ziemlich lange darüber diskutiert, was mit diesem Platz vor dem Portal des Ulmer Münsters passieren soll. Ich glaube, an die 100 Jahre insgesamt.
Ja, ne? Über 100 Jahre. Ja. Es stand ja da mal ein Kloster, ein großer Klosterkomplex, die Fläche, die das Kloster und seine Anbauten eingenommen haben, war dreimal so groß wie jetzt die Fläche, auf der das Stadthaus steht. Das kann man sich heute, und dieses Kloster stand schon lange da, das stand da schon 150 Jahre, bevor überhaupt der Grundstein fürs Ulmer Münster gelegt wurde.
Okay.
Also das Münster hat sich später da so reingeschoben in diesen Münsterplatz, hat sich da so reingeschummelt, und gab eben diesen großen Klosterkomplex mit einer Klosterkirche und allem, was eben so ein Kloster braucht. Das ist dann irgendwann kein Kloster mehr gewesen, sondern Schule und Läden und Kornspeicher und alles Mögliche ist dann in diesem Gebäude passiert. Und es ist über 600 Jahre lang, dieses Barfüßerkloster, sagte man, und das Ulmer Münster sind friedlich nebeneinander gestanden, Press an Press, also ganz eng aneinander. Und Anfang der 1870er Jahre wäre es nötig gewesen, in dieses alte Klostergebäude viel Geld zu investieren, um dieses Gebäude zu sanieren, weil es war, wie gesagt, viele hundert Jahre alt. Und damals hat der Gemeinderat sich entschlossen, wir reißen das ab, dann haben wir einen riesengroßen Münsterplatz und wir komplettieren dann auch noch den Münsterturm, der war ja nur zwei Drittel so hoch oder drei Viertel, der hat ja noch die letzten Meter haben ja da gefehlt, und dann kriegen wir das hin, dass zum einen das Münster, ich verkürze es jetzt aber nur ein bisschen, dann kriegen wir das hin, dass das Münster noch höher wird als der Kölner Dom. Wir haben einen Riesenplatz und wir haben einen riesen Fingerzeig Gottes hier mitten im Herzen der Stadt stehen, und dann wird man, um es mit unseren heutigen Worten zu sagen, zwischen Hongkong und New York werden alle wissen, wo Ulm ist. So,
weil
klar.
Schon so hoch ist.
Genau. Und da war nicht Ulm die einzige Stadt, die entschieden hat, ihre Plätze freizulegen und ihre Kathedralen noch viel prächtiger zu inszenieren. Das war wirklich ein Hype damals, und Ulm war da eben auch dabei am Puls der Zeit. Doch bevor dieses Kloster noch fertig abgerissen war, haben schon die ersten Architekten und Stadtgestalter Einspruch erhoben, haben gesagt, ihr Ulmer werdet nicht glücklich, der Platz ist viel zu groß, die Menschen sind viel zu klein vor dem Ulmer Münster, die Menschen werden sich nicht geborgen fühlen und sie werden verloren sein in diesem riesigen Stadtkern. Das ist keine gute Entscheidung gewesen. Die Ulmer haben es aber durchgezogen, und dann hat man halt über 100 Jahre lang diskutiert, was man jetzt macht, weil natürlich war der Platz zu groß für die Menschen.
Ja, und wenn wir dann zurückschauen in die 1980er Jahre, damals war der Münsterplatz ein Parkplatz, um den die Autos noch rumgefahren sind. Ich kenne das tatsächlich auch mal kurzzeitig, damals mal in Ulm gelebt. Und warum kam es dann, weißt du, warum es dann zu einem Umdenken kam, wie das angestoßen wurde, dass man jetzt sagt, nee, also jetzt ist gut mit Parkplatz und wir bauen da jetzt auch ein tolles Haus hin?
Ja, also seit dieses Barfüßerkloster abgerissen wurde, hat die Diskussion, man sollte was mit dem Münsterplatz machen, die hat nie aufgehört. Ja. Also es gab dann schon immer mal wieder Zeiten, wo andere Dinge wichtiger waren, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aber im Prinzip war das latent immer da, das Thema. Und dann hat man eben in den 80er Jahren, Anfang 80er Jahre, Ulm hat eine Universität gegründet, Ulm hat eine Wissenschaftsstadt gegründet, Ulm hat sich wirklich aufgemacht, eine urbane Stadt zu werden mit einem urbanen, auch universitären Leben. Und nicht, ich meine, das mit dem Fischerviertel ist schon super, aber das kann nicht das Einzige sein, aus dem eine Großstadt ihre Identität zieht. Ne? Und der damalige Oberbürgermeister Ernst Ludwig, ein harter Hund, der hat dann entschieden zu sagen, so, jetzt machen wir noch eine Aufbäumung. Wir brauchen jetzt nochmal den Versuch, aus der Stadtmitte heraus eine Großstadt zu werden, die auch diesen Namen verdient. Wir müssen aus diesem Klein-Klein, aus diesem Parkplatz, aus diesen kleinen Geschäftchen, aus dem kleinen Fischerviertel-Tourismus rauskommen und was und uns aufmachen in ein neues städtisches Leben. Jetzt laden wir nochmal 10 Architekten ein, einen begrenzten Wettbewerb, wo wir sicher sein können, da wird was dabei sein, was gebaut werden kann. Und er hat gewusst aus dieser 100 Jahre alten Diskussion, dass es aus der Mitte der Stadt rauskommen muss, dieser Aufbruch, dass es nicht von außen aufgepflanzt werden kann, sondern dass dieser Aufbruch auch am Münsterplatz beginnen muss. Und davon war der Oberbürgermeister Ludwig überzeugt und das hat er durchgezogen und so ist es passiert.
Er war überzeugt, aber es gab ja ziemlich viele Leute in Ulm, die waren überhaupt nicht begeistert.
Nein, schockiert. Ja. Also vor allem als dann der Architekt Richard Meyer, also als dieser Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, da waren viele Menschen, ich war damals nicht in der Stadt, beziehungsweise bin ja gerade nach Mannheim dann irgendwann weggegangen, aber ich weiß und mir wird es auch immer wieder erzählt von Ullmann, wie schockiert die Leute hier waren, dass es nur knallharte Befürworter oder knallharte Gegner gab und nichts in der Mitte. Und die Diskussionen waren heiß. Die Südwestpresse war damals das Meinungsaustauschforum. Die Leserbriefschreiber haben sich quasi bekriegt. Ulm war nie so oft, es ist wirklich wahr, das ist jetzt echt keine Übertreibung, nie so oft in den Fernsehnachrichten wie damals. Damit Demonstrationen am Ulmer Münsterplatz und so. Also es ging richtig, richtig hier was ab. Man hat echt diskutiert und gerungen. Und die Gegner, die das Stadthaus nicht haben wollten, die haben ja auch erstritten, dass es einen Bürgerentscheid gibt. Und
genau. Und der ging ja dann eigentlich gut, und dann aber, also gut für die Gegner und dann aber doch schief, ne?
Ja, genau. Die Mehrheit war gegen das Stadthaus, waren 20.000 Menschen waren gegen das Stadthaus, 20.000 Ulmer und ein paar weniger waren dafür. Aber diese Mehrheit hat nicht 30% der wahlberechtigten Bürger abgebildet. Also es ist einfach das Quorum nicht erreicht worden. Insofern war der Bürgerentscheid hinfällig. Das Ergebnis war irrelevant, weil einfach nicht genügend abgestimmt haben, nicht genügend hingegangen sind, nicht genügend Bürger. Und das ist nun mal Demokratie, wenn das Quorum nicht erreicht wird. Das ist die sogenannte, die Übersetzung der 5%-Hürde. Es ist dann alle, die vorher gesagt haben, wir brauchen dieses Stadthaus, der Gemeinderat, bis auf 2 Stadträte, der Oberbürgermeister, der Kirchengemeinderat, der Münsterbaumeister, eben alle, die dafür waren, sind auch nach dem gescheiterten Bürgerentscheid der aber immerhin zutage gebracht hat, dass es mehr Gegner als Befürworter gibt. Die sind aber alle dabei geblieben, haben gesagt, doch, wir brauchen dieses Haus. Ich glaube, das würde heute so gar nicht mehr entschieden werden.
Nee, glaube ich auch nicht. Mhm. Aber es, tatsächlich ist es entschieden worden, es wurde gebaut und jetzt haben wir sehr viel über den Entstehungsprozess erfahren. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause und dann geht's weiter. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute bei uns im Studio ist Carla Nierath. Sie ist die Leiterin des großen, schwungvoll gerundeten Weißen Hauses am Münsterplatz, dem Stadthaus. Bisher haben wir jetzt über die Geschichte gesprochen, die Zeit bis zu seiner Fertigstellung und auch natürlich den Zankapfel, den es damals war. Jetzt springen wir an den Punkt, an dem das Haus eröffnet wurde. Das war 1993. Du warst natürlich bei der Eröffnung damals dabei. Du hast sie ja organisiert. Wie ging die denn ab? Das ist so ganz spontan gefragt, das würde mich jetzt gerade mal interessieren.
Wie das abging, das war, so ein paar Erinnerungen habe ich da dran schon. Das waren tausende Menschen auf dem Münsterplatz. Der Münsterplatz war irgendwie ganz, ganz gestopft voll. Und das, obwohl viele Menschen natürlich vorher angekündigt waren, niemals werden sie das Stadthaus betreten. Aber die Neugier war unheimlich groß. Und wir hatten so organisiert, dass an allen möglichen verschiedenen Stellen im Stadthaus so kleine Performances sind, so dass man einfach durchlaufen kann in einem vorgegebenen Weg, weil mit Gegenverkehr das wäre gar nicht gegangen. Man konnte also durchlaufen durch das ganze Haus in einem vorgegebenen Weg und überall an jeder Ecke, an jedem Treppenabsatz gab es irgendwie eine Art von Performance, interessante Dinge sind da passiert. Inszeniert hat es damals Chico Terto, ein Regisseur aus Brasilien, unvergessen. Jedenfalls sind dann die Menschen in Gruppen von 50 und 100 Personen durchgeschleust worden durch das Haus und da haben wir schon gemerkt, was wir auch heute immer noch merken nach jeder Führung, wenn die Menschen erstmal reingehen ins Stadthaus und erstmal durchgehen und das Haus von innen erleben, dann erschließt sich das. Dann finden es viele plötzlich richtig toll. Diese Architektur hat auch einen hohen Erlebniswert, speziell wenn man sie bespielt. Der Richard Meyer war auch da, bevor wir das Haus aufgemacht haben. Ist er dann noch mit mir allein? Das war das einzige Mal, dass ich mit ihm überhaupt ganz alleine war. Ist er mit mir durchs Haus und hat so über die weißen Wände gestrichen und guckte aber ganz besorgt. Also er war nicht entspannt und war ganz besorgt, dass das jetzt alles quasi, dass da jetzt zu viel, ja, also das war ihm ganz arg. Das war für ihn schon eine große Sache, so sein Kind loszulassen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und wie war das denn nun eigentlich? Diesem Haus hat der Gemeinderat ja dann auch einen konkreten Zweck zugedacht, beziehungsweise auch eine Aufgabe mitgegeben, in der sich die zukünftigen Programmer und Verwalter ja abarbeiten mussten. Welche Eckpunkte waren denn damals vorgelegt und an wen sollte sich das Stadthaus konkret wenden?
Also das Stadthaus sollte sich von Anfang an konkret an alle wenden, also an alle Altersgruppen, an alle kulturellen Hintergründe, an alle Einkommensschichten. Also es sollte sich nicht nur an den klassischen Gymnasiumlehrer und seine Frau wenden, sondern eben an die ganze Breite der Bürgerschaft und der Touristen. Das ist natürlich ein sehr, sehr, also da ist die Messlatte so richtig hochgelegt und deswegen war es auch von Anfang an wichtig, dass das Stadthaus 7 Tage die Woche geöffnet ist. Das war vom Gemeinderat gesetzt, das war politisch gesetzt noch vor der Eröffnung. Es muss immer geöffnet sein, im Prinzip jeden Tag. Und die Ausstellungen dürfen keinen Eintritt kosten, das war auch politisch gesetzt. Einfach damit es keine Schwelle gibt, reinzugehen, damit es wirklich sich jeder und jede leisten kann. Was natürlich dann für uns auch wieder bedeutet, wir haben sehr, sehr viele Menschen im Stadthaus, die zum Beispiel gar nicht wegen einer Ausstellung kommen, sondern aus ganz anderen Gründen in dieses Haus kommen, die wir aber versuchen mit unseren Programmen
reinzuziehen,
abzufangen, für die Themen, die wir setzen, zu interessieren. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten als zum Beispiel in einem klassischen Museum, wo man zielgerichtet reingeht, etwas bezahlt und eine Erwartung hat, was man dann da bekommt. Es ist ein ganz anderes Arbeiten bei uns. Das macht es natürlich super spannend, aber die Messlatte ist hoch und die Breite des Spektrums, man kann es eigentlich nicht breiter fassen.
Mhm. Ja. Ist das so auch der Hintergedanke gewesen, das Touristikbüro dorthin zu setzen?
Das glaube ich nicht, dass das so konzeptionell gedacht war. Es gab halt vorher auf dem Platz gab so eine kleine, so einen kleinen, die Netten sagen Pavillon und die nicht so Netten sagen so Bretterbude. Da gab es also so ein Pavillon und da war immer der Verkehrsverein drin. Also das, der Vorläufer der Touristinformation, da war halt das städtische Tourismusbüro drin, weil Münsterplatz ist halt einfach die Anlaufstelle für alle Touristen. Und ich glaube, dass es so simpel war, dass man gesagt hat, wenn man denen jetzt die Bretterbude abreißt, dann müssen die halt in dem Stadthaus ihr Büro kriegen.
Dann müssen die halt auch,
Ich glaube, es war so banal. Ich glaube, es war kein Konzept.
Schade, weil im konzeptuellen Gedanken wird es ja gut klingen. Aber
absolut. Man könnte es auch jetzt einfach so behaupten und alle würden nicken, aber manchmal finde ich, die Welt ist einfach, sie ist manchmal banaler, als man denkt.
Ja, und dann hattet ihr also dieses große, helle, lichte Haus mit seinen vielen Räumen, die es zu bespielen galt. Wie seid ihr denn da an die ersten Programme rangegangen? Es sollte also, wie du jetzt gesagt hast, ein offenes Haus sein für Bürger der Stadt. Was macht man denn, was habt ihr denn gedacht, was habt ihr gemacht, damit ja die Leute überhaupt reingekommen sind?
Also, ja, das ist die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil sie tatsächlich auf eine ganz komplexe Gemengelage anspielt. Zum einen ein Haus, das immer offen ist, ein Haus, das ein bisschen so spektakulär aussieht, ein Haus, wo es nichts kostet, reinzugehen, das hat schon mal so ein Grundpublikum. Also Leute kommen schon immer ins Haus, weil es recht einfach ist, reinzukommen. Das war natürlich von Anfang an so und am Anfang war es natürlich noch viel spektakulärer. Heute waren ja schon viele 100 Mal drin, aber am Anfang natürlich noch nicht. Also es kamen schon immer Leute. Allerdings war nicht klar, wie das Haus inhaltlich bespielt werden soll. Also es war klar, weil es einfach so ist, wie es ist. Draußen kann man Ausstellungen machen und im Saal kann man Vorträge machen. Ja, also so, wenn man es ganz weit runterbricht. Aber was für Ausstellungen, was für Vorträge, von wem, wie gestrickt, in welchem, das ist natürlich alles offen gelassen worden. Und das war an den ersten Stadthausdirektoren und verschiedenen Leitungsmodellen, die das Haus hatte, das war daran, an denen sich daran abzuarbeiten, was man überhaupt in diesem Haus inhaltlich machen soll, kann, will, was funktioniert, was überhaupt sinnvoll ist. Es war zum Beispiel im ersten Jahr des Stadthausbestehens, ich war damals tatsächlich dafür nicht verantwortlich, sondern ich habe halt organisiert und habe eine Organisationsstruktur aufgebaut, die es nicht gab anfangs. Damit habe ich mich eigentlich nur ausschließlich beschäftigt. Aber es gab natürlich verschiedene Experimente. Man hat zum Beispiel Ausstellungsflächen vermietet, auch an Ulmer Unternehmen, Firmen, die sich dann da präsentieren konnten. Dazwischen hat man dann irgendwelche komplett abgefahrenen Ausstellungen gemacht zu irgendwelchen Themen, die man überhaupt nicht erklären konnte, warum man das eigentlich macht. Dazwischen gab es Ulmer Künstler, die so für die Ulmer Bevölkerung ganz zielgerichtet was gemacht haben, die Künstlergilde zum Beispiel. Also es war sehr, sehr disparat, das Programm. Und das hat nicht funktioniert. Das haben uns dann die Menschen übel genommen und haben gesagt, ihr habt ja gar keine Idee, was ihr da drin machen wollt.
Das war nämlich gerade auch noch mein Gedanke. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch nicht zur Akzeptanz am Anfang
beigehört. Das Gegenteil war der Fall.
Es gab wahrscheinlich auch genug, die das ganz furchtbar fanden und eigentlich lieber wieder ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt hätten, als statt in das komische Kunsthaus zum Gange.
Klar, natürlich. Der Herr Gönner, der dann Oberbürgermeister war, und dem ich sehr verbunden bin und er, glaube ich, mir auch ein bisschen oder zumindest dem Stadthaus, aber der hat damals in einem Anfall von Wut und Zorn gesagt, ich verkaufe das für ein Euro an Toyota und dann können die überlegen, was sie damit machen wollen. Also so war ein bisschen die Stimmung.
Also es die Nerven lagen ein bisschen blank.
Die Nerven lagen ziemlich blank, ja.
Ja, und dann habt ihr aber kräftig dran gearbeitet. Ja. Wow, es ist jetzt lange her. Ihr habt einen guten Job gemacht. Das sieht man, das merkt man auch. Was denn jetzt genau so aktuell so passiert und wie sich das mit der Fotografie entwickelt hat. Ich glaube, das gehen wir dann in dem nächsten Blog an. Die Plattform auf Radio Free FM und heute zu Gast im Studio ist die Leiterin des Ulmer Stadthaus. Wir haben nun über die Geschichte vor dem Bau gesprochen, über die Eröffnung, über die angestrebten Aufgaben damals und die Inhalte, die das Haus zu erfüllen hatte. Lass uns doch jetzt einfach mal etwas durch die Jahre seither streifen und wenig darüber reden, was denn so passiert ist. Fangen wir doch mal mit dem Untergeschoss an, also gehen wir Treppen runter. Das wird ja auch bespielt und es zeigt, wenn ich richtig informiert bin, ich war jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr unten, muss ich zugeben, ja auch ein Stück Stadthistorisches, nämlich Geschichte. Was ist eigentlich an dem Platz passiert?
Ja, genau. Wir haben, als das Fundament des Stadthauses, die Grube ausgehoben wurde, haben natürlich die Stadtarchäologen auch erstmal eine großflächige Untersuchung gemacht und doch etliche Erkenntnisse noch über die Geschichte der Stadt und des Münsterplatzes gewonnen, die sie vorher nicht hatten. Und damals hat man dann schon gesagt, diese Wurzeln in der Münsterplatzgeschichte müssen irgendwo auch in dem Stadthaus immer präsent sein. Das muss immer präsentiert sein. Und deswegen hat man sich entschlossen, und so ist es auch von Anfang an, die Dauerausstellung über die, zunächst war es nur eine Dauerausstellung über die Funde, die man da gemacht hat, im Untergeschoss einzurichten. Yeah. Meine Kollegin, die Sabine Presun, hat vor einigen Jahren diese Ausstellung komplett relaunched, hat die Geschichten, die sich dort aufblättern, ganz anders erzählt. Es gibt viele Videos, es gibt viele Möglichkeiten an verschiedenen Stellen, Aspekte wirklich sehr zu vertiefen. Und man kann jetzt eine Menge erfahren, wenn man möchte, über die Münsterplatzgeschichte, über die Münstergeschichte und über die Stadtgeschichte. Das ist wirklich sehr spannend. Und man kann einfach jeden Tag reinkommen, sich irgendwo ein paar Kopfhörer aufsetzen, ein Filmchen gucken und sich jeden Tag mit einem anderen Thema beschäftigen. Es kostet nichts. Man kommt einfach und schaut. Da sitzen auch immer wieder Leute und informieren sich über die Geschichte der Grubenhäuschen, der Handwerker, des Klosters, des Münsterbaus, des Parkplatzes, der verschiedenen Bestattungsformen, die es auf dem Münsterplatz gab. Also der
Bestattungsformen,
also, okay. Ja.
Also ein Kloster gehört ja auf den Friedhof in dem Fall.
Ja, schon lange bevor es das Kloster gab, gab es schon da Bestattungen, ganz interessant, mit Menschen, die auf dem Gesicht bestattet wurden und in den Nacken wurden ihnen Steine reingelegt, damit man auch ganz sicher ist, dass sie nicht wiederkommen. Also es gibt wirklich interessante Geschichten auf diesem Münsterplatz. Das wird da unten erzählt, im Untergeschoss.
Der Fokus ist aber ja das Bespielen der großflächigen Stockwerke, die drüber sind, die sich rund um das Treppenhaus schmiegen und in ihrer offenen Struktur ja schon eine ganz spezielle Ausstellungspräsentation zulassen. Wie schwer war denn das für euch als Ausstellungsmacher, mit diesem offenen Charakter erstmal klarzukommen? Weil man sieht ja immer auch auf die andere Seite rüber und so schon.
Ja, man muss sich dran gewöhnen, wenn man Ausstellungen im Stadthaus plant und entwickelt. Man muss sich dran gewöhnen, dass es öffentlicher Raum ist. Es ist nicht wie in einem klassischen Ausstellungshaus, dass du dich in einen Raum zurückziehen kannst, in Stille mit deinem Kunstwerk alleine bist und meditierst, sondern du musst dich dran gewöhnen. Du bist immer im Offenen. Es hat eine hallige Akustik. Es ist einfach öffentlicher Raum. Du bist auch immer zu sehen, egal auf welcher Etage du dich aufhältst. Von irgendwoher sieht dich immer einer. Und die Architektur ist so gebaut, dass du sie eigentlich erlebst, dadurch, dass du sich durch sie durchbewegst. Du wirst immer animiert zu laufen, dich zu bewegen. Das ist der Impuls, den die Architektur dir die ganze Zeit vermittelt. Auch damit müssen die Ausstellungen natürlich umgehen, weil es ist nicht so, dass du irgendwo auf dem Bänkchen sitzt. Das ist einfach im Stadthaus nicht so. Das muss man verstehen, man muss sich da wirklich rein vertiefen und die Mentalität der Architektur verstehen. Und wenn man das mal intus hat, Und wir haben das natürlich schon intus, auch dadurch, dass wir verschiedene Ausstellungen einfach nicht gut genug gemacht haben, weil wir immer versucht haben, gegen die Architektur zu arbeiten, irgendwas dagegen zu setzen, irgendwo einen Ruheraum einzurichten oder so. Es funktioniert aber nicht. Und seitdem wir verstanden haben, dass wir mit der Architektur immer mitgehen müssen und die einsetzen müssen als Pfund und einfach damit umgehen müssen, dass wir öffentlicher Raum und keine Meditationskammer sind. Seitdem funktioniert es hervorragend.
Es ist ja so, dass sich das Haus ja eigentlich im Prinzip auch in zwei Hälften aufteilt. War das da wie, das war sicher auch eine große Herausforderung, diese zwei Hälften irgendwie doch zu vereinen. Ihr habt ja diesen Übergang im ersten Stock oben. War das von Anfang an, also heute macht ihr oft auf der einen Seite was anderes wie auf der, also war das so Konzept von Anfang an, dass immer zwei Ausstellungen parallel stattfinden?
Nee, das war überhaupt kein Konzept, das wurde einfach uns überlassen, wie wir damit umgehen. Wir machen gerne Parallelausstellungen. Es ist immer eine Frage, reicht das Budget dafür aus? Es ist immer eine Budgetfrage, ob man es sich leisten kann, zwei Ausstellungen zu machen. Parallel. Wir machen es gerne, wenn es geht, weil die Räume im Ostflügel, wir nennen also den Gebäudeteil, wo auch das Café-Restaurant drin ist, das nennen wir Ostflügel. In dem Teil kann man ganz, ganz andere Sachen zeigen als vorne in den großen.
Ja, der hat ja auch so eine gewisse Intimität.
Ja, ne? Hinten. Und hinten ist eben auch eine Terrasse, die so den Münsterplatz ein bisschen weiter wegrückt. Gefühlt ist man da ein bisschen weiter weg vom Münsterplatz und ist ein bisschen mehr für sich. Die Decken sind viel niedriger. Es ist eine andere Akustik. Es ist eine andere Lichtstimmung. Also die Räume sind ganz, ganz anders und deswegen bespielen wir sie auch gerne anders als die vorderen Räume. Aber wir bespielen auch manchmal das Stadthaus horizontal. Wir machen manchmal im dritten Stock was anderes als im zweiten. Also nicht nur, dass wir die Gebäudeflügel parallel bespielen, sondern manchmal auch einfach die Ebenen. Das ist mal so, wie wir es gerade passend finden. Es gibt da bei uns keine Dogmen. Wir entscheiden es immer neu.
Viele unterschiedliche Ansatzpunkte im Punkto Architektur und Aufteilung, aber ein Schwerpunkt der Ausstellung im Stadthaus bildet ja schon die Fotografie. War das eigentlich von Anfang an so?
Nee, das war nicht von Anfang an so, aber es hat sich relativ früh entwickelt. Ich glaube, wir hatten im Jahr 1997 oder so, also irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre, hatten wir die erste Fotografieausstellung. Das war damals Josef Gallus Rittenberg. Es liegt kein Segen drauf, hieß seine Ausstellung. Ein sehr exzentrischer Fotograf, der in München lebt, sehr, sehr exzentrisch. Und der hat berühmte Leute auf sehr exzentrische Art und Weise inszeniert. Zum Beispiel hat er den großen Heiner Müller in Straßengulli gesteckt und hat ihn quasi aus dem Gulli rausgucken lassen. Oder er hat Christoph Schlingensief einen Mantel umgelegt, der gebrannt hat. Oder er hat Nina Hagen in stürzenden Linien fotografiert. Also der hat sehr, sehr spezielle Porträtinszenierungen gemacht von Kultfigur-Stars. Und von ihm hatten wir eine Ausstellung drin. Der Josef Gallus Rittenberg ist ein richtig guter, klasse Fotograf, der zu wenig anerkannt ist, weil er auch zu schwierig ist als Persönlichkeit, kommt der einfach nicht in den großen Häusern so vor, wie er vorkommen sollte. Hat uns natürlich zugespielt. Wir haben ihn dann gemacht, wir haben seine Ausstellung gezeigt in Ulm und das war durchschlagend, diese riesigen, speziellen Rittenberg-Fotografien in dieser weißen Stadthausarchitektur. Das war so gut, dass das klar war, dass Fotografie ein Medium ist, das wie geschaffen ist fürs Stadthaus.
Ja, ihr habt da ja inzwischen auch wirklich einen klangvollen Namen, das sieht man ja auch teilweise an den Fotografen, die ihr auch schafft, hierher zu bekommen. Auch sehr spannende, unterschiedliche Sachen. Ich erinnere mich einfach zum Beispiel an Donata Wenders, die ja auch hier bei uns im Studio war, vor der Vernissage. Etwas sehr Ungewöhnliches, damals natürlich durch Buena Vista und den Bildband ganz groß. Dann natürlich die spannende Sache mit Brian Adams, der ja nicht als Fotograf wahrgenommen wird in der Popwelt, sondern einer ist. Also ihr habt da durchaus inzwischen auch einen guten Namen. Mhm. Macht aber zwischendurch immer wieder auch so große Ulmer-Themen. Ne?
Ja.
Wie zum Beispiel, ich erinnere mich, die Albert-Einstein-Ausstellung, die wahnsinnig toll konzipiert war. Ich glaube, die ist ja auch gewandert, also die war jetzt nicht exklusiv bei euch. Oder die Sache mit die Mörder sind unter uns.
Ja, ja.
Ganz
ja,
wichtige Sachen. Also da seid ihr dann schon auch immer offen für.
Ja, das
sind, darum geht, so das sind,
wir haben einfach verschiedene, wir nennen das bei uns, unter uns, für uns nennen wir das Profillinien, die zeitgenössische Fotografie, und zwar nicht jetzt die, nicht so sehr in erster Linie die ästhetischen Positionen, sondern in erster Linie die inhaltlichen Positionen interessieren uns. Also was erzählt die Fotografie, was dokumentiert sie, was kommt da an politischer Haltung rüber? Das ist interessanter jetzt für uns als die Frage der Unschärfe in der Fotografie. Also Fotografie, das ist wirklich der Schwerpunkt. Dann aber eben auch die Themen, die du angesprochen hast. Albert Einstein, Bärblinger, der Ulmer Einsatzgruppenprozess. Große, wichtige, auch in die Geschichte weisende Ulmer Themen. Wobei wir die immer, das ist bei uns oberstes Gebot, wir die Themen immer so aufbereiten, dass sie in der Jetztzeit, in unserer Gegenwart verwurzelt sind. Also wir machen nie rein retrospektive historische Ausstellungen, sondern wir haben immer, ist der Bogen zu unserer jetzigen Gegenwart für uns sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir die Reihe Outsider Art, ne, wo wir Künstler ausstellen, die nicht in den akademischen Kunstdiskurs passen, sondern die einfach einen ganz anderen Impuls mitbringen.
Hm. Ja, ich sehe gerade auf die Uhr und uns läuft die Zeit davon. Oh. Eine Retrospektive findet demnächst statt und ich möchte unbedingt jetzt noch die paar Minuten darauf eingehen, was denn in nächster Zeit so bei euch passiert. Deswegen habe ich auch nur jetzt ein ganz kurzes Musikstück, das nicht läuft. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, da kommt jetzt gar nichts. Das ist super, weißt du was? Dann machen wir jetzt einfach weiter.
Okay.
Ganz ohne Musik.
Okay.
Das gibt uns dann einfach nochmal 2 Minuten mehr. Ich kämpfe nämlich schon seit geraumer Zeit mit der modernen Technik und meinem USB-Stick.
Aha.
Und das ist nicht gut.
Ach so. Für mich ist gut, kann ich noch ein bisschen labern.
Nee, gehen wir doch jetzt einfach mal auf die Themen an, die demnächst anstehen. Eines habe ich gerade gesagt, eine Retrospektive von einem leider viel zu früh, 2017 viel zu früh verstorbenen Künstler, nämlich Thomas Karl.
Ja.
Eine Marke, sage ich mal, den man hier in der Stadt auf jeden Fall kannte. Also ich habe ihn auch als sehr angenehm in der Zeit, wir haben ein paar Mal zusammengearbeitet in Erinnerung. Er war natürlich speziell, er war ein typischer Künstler, wenn ich mal sage, ihr widmet ihm ab dem 7.3. eine Ausstellung. Was erwartet uns dort? Wie nähert ihr euch, Thomas?
Es ist eine Werkschau. Es werden verschiedene Aspekte seines Arbeitens angerissen. Es ist, glaube ich, die erste Ausstellung, in der das Werk von Thomas Karl im Vordergrund steht, ganz stark vor. Weil bisher war immer der Mensch Thomas Karl uns allen ja so wichtig. Viele von uns kannten ihn, viele von uns hatten Kontakt. Er war in Ulm in der Szene einfach ein ganz lebendiger Typ. Alle kannten auch den Künstler Thomas Karl, was er macht, das erkennt jeder sofort. Mhm. Und er war einfach als Mensch in Ulm extrem präsent und lebendig. Zu seinen Lebzeiten sowieso und dann erstmal durch den Schock seines zu frühen Todes natürlich auch. Aber jetzt haben wir festgestellt, wäre es eine Aufgabe für uns Ulmer, dafür zu sorgen, dass jetzt, wo der Mensch Thomas Karl nicht mehr präsent ist, dass sein Werk als Werk jetzt nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass dem so ein Raum gegeben wird und dass es so aufbereitet wird, dass es bleibt. Weil Thomas Karl wirklich zu den Ulmer Künstlern gehört, die wirklich herausragend sind. Ulm ist ja eine Stadt, in der unheimlich viele bildende Künstler leben. Richtig, richtig viele. Und es gibt mehrere Interessensverbände, mehrere Locations, die sich um die Ulmer Künstlerinnen und Künstler kümmern. Also das ist eine richtig dichte, sehr gehaltvolle Szene. Und vor dem Hintergrund dieser Szene gibt es aber ein paar, die wirklich weit drüber hinaus strahlen. Und da gehörte Thomas Karl auf jeden Fall dazu. Und jetzt ist einfach wichtig, wenn jetzt dieser wie ist flirrende, glitzernde Mensch, der hat ja immer viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er auch einfach so eine Type war. Wenn der jetzt nicht mehr ist, das darf jetzt nicht dieses Werk deswegen in den Schatten geraten, sondern jetzt muss dieses Werk nach vorne geholt werden.
Und das
ist der Ansatz der Ausstellung. Okay. Ja.
Parallel wird wird im Ulmer Museum auch arbeiten, aber von Ulmer Künstlern um Thomas herum auch.
Also wir haben das dem Museum vorgeschlagen, weil die früheren Museumsdirektoren, vor allem die Brigitte Reinhardt, wer sich noch an sie erinnern kann, die hat immer viel angekauft für die Sammlung der Stadt Ulm. Das Ulmer Museum verwaltet ja die Kunstsammlung der Stadt Ulm. Und die Museumsdirektoren sind dafür zuständig, was in diese Sammlung Eingang findet. Und die Brigitte Reinhardt hat immer sehr den Thomas Karl und die Künstlergruppe Grathalle, da gehören noch dazu Patrick Pilsel, Peter Knabel und Andrew Greif.
Genau.
Sie hat viel immer von denen gekauft und es gibt einiges in der Kunstsammlung der Stadt Ulm aus dieser Künstlergruppe Grathalle, von diesen vier Künstlern. Und wir haben dem Ulmer Museum vorgeschlagen, einfach aus Anlass der Thomas-Karl-Ausstellung, ein Kabinett mit Arbeiten der Grathalle zu gestalten, weil einfach um das Werk von Thomas Karl richtig zu verstehen, natürlich wichtig ist
sein Umfeld.
Man muss ja das hat ja alles interagiert. Das hätten wir im Stadthaus schon allein aus Raummangel nicht noch dazu nehmen können. Und ich finde, ein Künstler wie Thomas Karl hat es definitiv verdient. Es steht überhaupt nicht in Frage, dass man auch im Museum zu einer Ausstellung flankiert.
Ja, ihr habt ja auch zur Eröffnung habt ihr den Patrick Pilsel da. Das ist nämlich tatsächlich das Stück, was jetzt nicht funktioniert hat, was ich eigentlich spielen wollte. Ich wollte eigentlich was Musikmäßiges von ihm einfügen. Es war ja auch, die Grathalle war ja immer auch mit Musik durchsetzt. Ja. Also Musik gehört da schon mit dazu.
Ja.
Okay, natürlich wird der Albrecht Ludwig Berblinger zum 250. Geburtstag auch bei euch ein Thema sein. Er ist überall ein Thema.
Ja, aber bei uns ist nicht der Berblinger ein Thema. Nicht der historische Berblinger und auch nicht zum tausendsten Mal zu erzählen, warum der in die Donau gestürzt ist und ob das an der Thermik lag. Das ist nicht unser Thema.
Okay.
Sondern einfach wie, wo wir alle Berblinger sind, wie wir die Welt anschauen, wo wir uns erlauben, über unsere kleine Vorstellungskraft hinauszudenken, was zu wagen, was ganz Couragiertes, uns zu überlegen, wird es einmal Leben auf dem Mars, werden Menschen auf dem Mars leben? Das ist das Thema. Also Berblinger nur als Metapher für die Freiheit des Denkens.
Und zum Ende des Jahres habt ihr ab Oktober, habe ich gesehen, zwei amerikanische Themen.
Ja.
Allerdings mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen, wie ich zumindest in den Überschriften gelesen habe, nämlich Debbie Cornwall mit Welcome to Camp America Inside Guantanamo Bay. Fotografien aus dem Guantanamo Bay ab dem 10.10. Und parallel dazu die Melanie Einzig mit New York City Street Fotos.
Ja, also, ja, genau. Wir haben das beschlossen, dass im zweiten Halbjahr diesen Jahres werden die amerikanischen Präsidentschaftswahlen einfach das Thema sein und wir alle bibbern, wer wird amerikanischer Präsident. Und deswegen sind die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika, Thema bei uns im zweiten Halbjahr in der Street Photography, New York Street Photography Ausstellung von Melanie Einzig geht es eben speziell um New York, um was diese Stadt alles zulässt an Kulturen, an wie sehen die Leute da aus, wie schräg kann man sein, diese Stadt, die immer pulsiert, wo immer was ist, also das ist da oben einfach ein Eindruck dieser ultimativen Weltstadt New York. Und in der anderen Ausstellung von Debbie Cornwall geht es tatsächlich darum, dieses Gefangenenlager Guantanamo Bay, das die US Navy betreibt, um die Fragen der Folter, um die Frage, warum wollen da eigentlich so viele Soldaten so gerne arbeiten, weil es gibt ein ganz anderes Gesicht von Guantanamo Bay. Es gibt, man kann ja da, du kannst da hinkommen als Touristen, dir kleine Souvenirs kaufen, kleine orangefarbene Shirts kannst du dir kaufen. Lustig, wie sie die Gefangenen tragen. Die Frage auch, das sind riesige Freizeitanlagen für die Soldaten, die sich da um die Gefangenen kümmern. Also das ist eine ganz zynische Bestandsaufnahme und es fragt natürlich nach Themen wie Folter, wie Rechtssystem. Das ist ja also teilweise wirklich fast ein rechtsfreier Raum, was jetzt die Gefangenen betrifft. Wie setzt man das ins Bild? Was erzählt man davon? Wie bricht man das auf, das Thema Guantanamo? Wir hören Guantanamo, haben dann einen bestimmten Gedanken im Kopf, aber wie bricht man, wie gibt man dem mehr Weite und mehr Tiefe und wie erzählt man, was dort wirklich passiert? Das ist schockierend und das muss aber sein, sowas zu zeigen.
Der Name Inside Guantanamo Bay vermittelt ja schon auch den Eindruck, ist sie denn tatsächlich auch tiefer in das Lager reingekommen,
ja,
um Fotos zu machen?
Sie ist tiefer in das Lager reingekommen. Die Debbie Cornball, die Fotografin, ist übrigens Menschenrechtsanwältin gewesen, bevor sie sich der Fotografie ganz zugewendet hat. Also hat da auch einen bestimmten Blick, auch einen juristisch durchdachten Blick drauf. Sie ist tiefer reingekommen. Viele Dinge darf sie aber nicht zeigen. Das ist so, wie okay, wenn man in Nordkorea rumläuft. Da hat man auch... da hat man auch immer Aufpasser an der Seite, okay, und man muss jedes Bild zeigen. Jetzt ist natürlich ein guter Fotograf oder eine gute Fotografin, zeigt dann trotzdem, was sie sagen will. Das macht es ja aus. Sie gibt sich eben nicht zufrieden mit Touristenfotos. Man sollte sich die Ausstellung wirklich angucken, wenn man was erfahren will.
Ab 17.10. war euch im Stadthaus zu sehen.
Ja.
Ab 10.10. halt und ab 17.10. dann die New York Street Fotos. Wir sind am Ende.
Oh Mensch, wie schade. Nein, können wir nicht noch eine Stunde dranhängen?
Ja, irgendwie. Ne? Es ist immer spannend. Ich habe auch auf die Uhr geguckt und die Kollegen sind auch schon da von der nachfolgenden Sendung. Deswegen muss ich jetzt sagen, cool war es. Das war die Plattform, die sich in der vergangenen Stunde mit einem der prägenden Gebäude der Stadt Ulm auseinandersetzte, dem Stadthaus auf dem Münsterplatz. Zu Gast war Carla Nierath, die Leiterin des Hauses. Vielen lieben Dank für deinen Besuch und das angenehme Gespräch. Ich habe auch wieder viel Neues erfahren. Weiterhin gutes Gelingen.
Danke.
Und Freude an der Arbeit im Stadthaus. Ich mache jetzt hier den Moderatorenplatz frei. Am Moderatorenmikrofon war die letzte Stunde ich, Rainer Markus Walter. Und genau der wünscht euch jetzt noch einen schönen Tag. Und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.